Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die World Open in Yushan haben ihren Sieger. Es ist Joe. Da war die Verbindung irgendwie kurz weg, aber jetzt kennt ihr ihn, den Sieger der World Open. Wie das zustande kam, über das Finale sprechen wir jetzt noch nicht, aber wie die Halbfinals waren, darüber müssen wir hier sprechen und das tun wir bei Total Clearance. Und damit herzlich willkommen an Kati nach dieser herausragend witzigen Anmoderation.
Hallo Christian, ich muss sagen, ich bewundere das ja jedes Mal, wie viel Mühe du dir gibst für deine Anmoderationen, also auch der heute hat ein bisschen gebraucht bei mir, aber ich hatte ja noch Zeit, weil du hast ja noch ein bisschen weiter geredet. Also fand's mega. Muss man sich ja auch mal bedenken, dass du das jeden Tag machst und es fällt dir immer wieder was Neues ein. Finde ich cool. Und ich höre das ja dann immer wirklich mit dem Überraschungsfaktor, weil du mir ja vorher nie sagst, was du mir gleich entgegenwirfst und ich muss dann parat stehen, sobald kommt hier, ne, Kathi, ja, das bin ich. Hallo zusammen.
Ja, man soll ja bei dem bleiben, was man kann und bekloppte Witze kann ich. Insofern ziehen wir das einfach durch und durchziehen ist ein ganz gutes Stichwort, denn mit Joe O'Connor und John Higgins stehen, wir sprechen gleich drüber, wie das zustande kam, aber stehen eigentlich die beiden herausragenden Spieler der Woche hier im Endspiel der World Open.
Wirklich herausragend und das ist so ein Finale, das wollen alle, aber das will keiner, oder? Es tut mir jetzt schon weh, dass da jemand verlieren wird. Ich freue mich jetzt schon, dass jemand gewinnen wird. Ich bin jetzt schon im vollen Gefühlschaos, mit anderen Worten. Ich glaube, das geht vielen, vielen, vielen so. Jetzt variiert das natürlich ein bisschen. Möchte man tendenziell eher den Joe O'Connor, dass der seinen großen Titel hier holt? Oder will man tendenziell eher den John Higgins, dass der hier nochmal endlich mal wieder einen großen Titel holt? Das sind die Feinheiten. Das Gute ist, wir dürfen nicht mitspielen. Das heißt, wir haben mit der Entscheidung gar nichts zu tun, aber das wird morgen eine hochemotionale Angelegenheit. Ich meine, das war es auch ehrlicherweise schon in den Halbfinals. Ich habe gelitten heute.
Ja, ich glaube, viele Zuschauer auch, vor allem die in der ersten Session. Und ja, du hast recht, also das ist so ein Finale, man weiß jetzt schon, egal wer das gewinnt, es trifft nicht den Falschen. Und egal, wer das verliert, es trifft den Falschen. Also man kann eigentlich nichts richtig machen und doch ist irgendwie es dann trotzdem richtig, wer auch immer das gewinnt. Wir sprechen gleich noch drüber, wie es dann morgen tatsächlich eventuell laufen könnte, wer die besseren Karten hat. Aber wir müssen natürlich über die Halbfinals sprechen. Und das begann heute Morgen mit einem wirklich nervenaufreibenden Duell zwischen John Higgins und Jack Surety. Zwischendurch dachte ich, fangen wir anders an. Vor dem Match dachte ich, John Higgins zieht das klar durch. Ich habe mir da jetzt nicht viel, also Hoffnung gemacht, sage ich mal, dass das eine knappe Angelegenheit wird. John Higgins gewinnt das 6-1, 6-2, so dachte ich. So, dann fing das Match an und die ersten Frames kamen und Jack Surety spielte sowas von grandios einfach weiter, wie er es die ganze Woche über gemacht hat. Es war zwischendurch ein bisschen zerfahren, aber was mich so beeindruckt hat, er hat eigentlich die Frames gewonnen, die man eher von John Higgins erwarten würde.
Ja, zum Beispiel den vierten Frame, ne? John Higgins mit der 61, Zach Surety mit der 65, das ist mehr, Christian, und damit hat er sich den Frame geholt, und das ist schon wirklich eine ganz, ganz große Coolness, die er da an den Tag gelegt hat, um dann tatsächlich mit einer 3-1-Führung ins Mid-Session-Interval zu gehen, und es hätte eine 4-0 sein müssen. Ja, zweiter Frame hier, John Higgins hat da schon angefangen, John Higgins Sachen zu machen. Da hat man sich zu dem Zeitpunkt noch drüber gefreut, dachte man sich, na ach, haben wir das nochmal gesehen, wie John Higgins sich hier so einen knappen Frame klaut oder zumindest holt, ne? Und dann, nach dem Mid-Session Interval, haben wir dann einen John Higgins gesehen, wie wir ihn, ja, auch immer gerne eigentlich sehen. Und das macht mich auch so ein bisschen emotional, ne? Wie er da die 113 ausgepackt hat, dieses Century Break. Und dann die 94. Aber das war schon herrlich. Das war toll. Und dann war es mit anderen Worten ausgeglichen nach 6 Frames. Und das war sehr, sehr hochklassig vom Match her. Und dann wurde es weniger hochklassig. Dann langsam, also je schneller das Spiel dann voranschritt, desto schwieriger wurde es dann für beide, weil einfach auch, ja, man hat gemerkt, es geht um viel, die Nerven liegen ein bisschen blank. Und dann kam dieser achte Frame, wo man wirklich Sorgen hatte, dass John Higgins einen John Higgins Comeback in dem Frame schafft und ihn dem Zach Jurity wieder wegnimmt. Aber das hat er nicht geschafft. Das hat John Higgins nicht geschafft. Ja. Zach Jurity konnte das abwehren. Und das war natürlich ein ganz positives Zeichen für das Fanlager Jurity. Oder Jurity, wie Matthias Breusch den gerne ausspricht. Also haben wir eigentlich einen neuen italienischen Profi auch am Start. Finde ich gut. Und ja, also der schien wirklich die Waffen zu haben, um John Higgins zu schlagen. Aber dann kam der neunte Frame, Christian, und da habe ich schon, und wir alle, da haben wir schon gelitten, oder? Und uns gleichzeitig so gefreut. Das ist ganz komisch gewesen.
Ja, das Match war dann so ein bisschen tatsächlich merkwürdig zu dem Zeitpunkt, weil Jack Shorty führte 5-3, hatte das eigentlich alles im Griff, spielte dann erst nur eine rote, musste dann nochmal aussteigen, lochte dann aber wieder eine und kam mit einem 53er-Break an den Tischen. Eigentlich war da ziemlich gut alles bereitet, dass das siegreiche Break werden sollte. Er hat sich dann aber, ja, verstellt kann man ja nicht mal sagen. Es hat nicht so richtig funktioniert, was er da auf dem Tisch gemacht hat. Musste dann aussteigen, statt einen schweren Ball zu versuchen. Und ich glaube, er wird sich im Nachhinein vielleicht geärgert haben, dass er den nicht angegangen hat. Die Safety war leider nicht gut. Er hat eine lange rote liegen lassen für John Higgins. Und dann kam halt John Higgins, ne? Und das Schlimme war, die Frames 9, 10 und 11, in allen drei Frames hatte Jack Shorty so viele gute Möglichkeiten, vernünftig Punkte zu sammeln, es irgendwie über die Ziellinie zu bringen. Und der John Higgins, der schlägt dann halt einfach zurück. Der nahm dann jeden Strohhalm, den ihm Shorty dahin gepackt hat. Ja, und ganz bitter wurde es ja dann im Entscheidungsframe, die rote, die Shorty da verschossen hat, eigentlich wieder auf gutem Weg zu einem frame-entscheidenden Break. Ja, es hat irgendwie dann doch nicht sollen sein.
Ja, und das Gefühl hat sich langsam dann aufgebaut über die letzten drei Frames hinweg. Nachdem in den ersten acht Frames ich eigentlich voll das Gefühl hatte, es sollte sein für Zach Jurity, der ja auch das März schon begonnen hatte mit einem fantastischen Snooker, in den er John Higgins da gezwungen hat. Also das war eine Gala-Vorstellung eigentlich von Zach Jurity. Das war das beste Match von ihm und dann halt am Schluss auch irgendwo das Schlechteste oder zumindest das Bitterste. Ja, weil er hatte die Chancen und eigentlich hatte ich zwischendurch auch das Gefühl, es läuft bei John Higgins nicht. Ne? Dann hatte der wieder keine Stellung oder es ging von einem blöden Ball zum nächsten und so richtig wurde er nicht Herr über den Tisch. Und dann gab es ja auch mal Momente, da haben beide angefangen, nicht Brettel einfache, aber gut machbare Bälle im Wechsel zu verschießen. Ne? Und dann hast du gemerkt, das sind wirklich die Nerven, auch bei John Higgins. Ja, der hat auch angefangen, ständig den Tisch anzutatschen und so, um sich, ne, so wie Leute halt Gras anfassen, ne? Hat er dann den Tisch angefasst, um sich irgendwie selbst zu beruhigen. Ich habe wirklich darauf gewartet, dass noch jemand eine Kuscheldecke bringt und eine Wärmflasche oder so, um irgendwie den beiden zu helfen, mit der Situation zurechtzukommen. Und das jetzt ja nicht, weil die uncool wären. Hallo, die sind beide mega, mega cool. Die haben das ja drauf. Die sind ja, die bleiben ja ruhig normalerweise in solchen Situationen, aber da war diese ganze elektrische Ladung dieses Mega-Finals, dieser Mega-Chance, die einfach im Raum war und da konnte keiner mehr aus. Da konnte auch John Higgins nicht aus, wie gesagt. Da ging es hin und her mit den Fehlern und es wurde nicht so richtig. Und dann waren das wieder die Safe-Fehler auch von Zach Jurity zwischendurch. Und John Higgins, der dann irgendwie dann einmal mehr es geschafft hat, seinen Grip spannend zu halten und einfach den Tisch dann auch abzuräumen. Zweimal eine 72 hat er gespielt, ne, im neunten Frame und im elften. Und es war, das waren die John Higgins Breaks, da braucht man gar nicht weiter beschreiben, weil jeder kann sich das vorstellen. Zach Jurity hatte ordentlich Punkte gesammelt und dann kam John Higgins mit einer 72 und ja, jeder kann sich die ausmalen. Und genauso schön war es und genauso schrecklich für Zach Jurity. Wir haben alle mitgelitten, auch im letzten Frame, als im Entscheidungsframe, als dann das Match ihm so langsam halt entglitt, weil John Higgins einen Punkt sammelte und dann noch mehr Punkte und dann wurde es ein richtiges Break und dann wurde es eine matchentscheidende Chance. Ja, der sagt, der war fassungslos, der war weg, der stand völlig neben sich. Ich dachte, dem wird noch schlecht, ja. Aber wahrscheinlich wurde ihm nachher schlecht. Also der musste bestimmt weinen, Christian, und das will ich nicht. Ach, ich finde das ganz furchtbar. Aber Glückwunsch an John Higgins. Ich bin immer noch fertig von dem Match, wirklich. Also der Arme, ne, das Spiel spielst du so gut und dann verlierst du so gegen John Higgins. Aber andererseits ist es eigentlich eine Ehre, so gegen John Higgins zu verlieren. Ja, das schafft ja auch nicht jeder. Und ja, gleichzeitig so schön für John Higgins, aber der arme Zack, der arme Zack.
Ja, jetzt hat man eigentlich beide Seiten. Ne? Man hat Jack Schulte hier im ersten Viertelfinale seiner Karriere, im ersten Halbfinale seiner Karriere ja dann auch. Und wenn du dem das vor dem Turnier gesagt hättest, hätte er bestimmt gesagt, ja okay, nehme ich so mit. Aber du sagst ja auch immer so schön, man muss sein erstes Weltranglisten-Halbfinale nicht gewinnen. Aber ich glaube, wenn man das nochmal Revue passieren lässt, was heute passiert ist, eigentlich, er hätte es gewinnen müssen.
Ja, hätte er. Hätte er. Und das können wir ihm nicht abnehmen, ne? Also nicht, also Grüße gehen raus, der hört uns bestimmt zu. Aber leider können wir es ihm nicht abnehmen. Der wird in seinen Träumen diverse Bälle vor sich sehen, in seinen Albträumen, die er verschossen hat, und diverse Save-Fehler, von denen einige auch wirklich komplett unverständlich waren, weil es einfach gar nicht funktioniert hat. Und das wird wahrscheinlich im Moment jetzt noch überlagern, die ganzen tollen Bälle, die er gespielt hat, und die Breaks und die Snooker und das ganze John Higgins-mäßige, dieses Komplettspiel, was Zach Jurti plötzlich hatte. Wo war denn das die letzten Jahre? Ja, es war jetzt da und es war total beeindruckend. Und ich hoffe, dass sagen in der langen Frist dann diese Erinnerungen überwiegen. Aber dass der da rausgeht und völlig fassungslos ist und sich denkt, wie habe ich das verloren und das hätte ich nicht verlieren dürfen und es hätte nochmal deutlich mehr Geld gegeben fürs Finale, ja, das können wir eben, ja, können wir ihm nicht abnehmen.
Das können wir nicht, aber trotzdem grandiose Turnierwoche für Jack Schulte. Und John Higgins, der steht im Finale in seinem 57. Finale bei einem Weltranglistenturnier.
Das ist dein Ernst?
Ja, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. 57. Sein letzter Titel ist schon ein bisschen her. Das war die Players Championship 2021. Wenn man sich daran erinnert, ne? Das war das Turnier, wo John Higgins quasi alles in Grund und Boden gespielt hat. 10-3 gegen Ronnie O'Sullivan im Finale den Boden aufgewischt. Sein Gegner morgen auf vielleicht dem Weg zu seinem 32. Titel bei einem Weltranglistenturnier wird Joe O'Connor sein. Der wiederum steht erst in seinem zweiten Finale, hat das erreicht durch ein 6-3 gegen Ali Carter heute. Und das war vom Stil her doch ein deutlich anderes Match. Nicht ganz so harmonisch, nicht ganz so, ja, sagen wir mal, spannend phasenweise. Und vor allem war es aber wieder mal ein Beleg dafür, wie gut Joe O'Connor inzwischen geworden ist. Der hat immer wieder ein paar Rückschläge erlitten durch gute Aktionen von Carter, hat sich nie aus dem Konzept bringen lassen und spielt hier für mich wirklich eine sowas von grandiose Turnierwoche, die eigentlich nur mit dem Titel gekrönt werden kann.
Oh ja, das wäre doch schön. Ach, der Joe O'Connor hat das geschafft. Das war toll. Also ganz ehrlich, das war so souverän von Joe O'Connor. Herrlich. Startete ins Match rein mit einer 62, dann, okay, Ali Carter die 61 im zweiten Frame, dann haben wir uns die geteilt, alles gar keine große Affäre. Dann ging aber der Joe O'Connor Express so ein bisschen los, ne? Da kam die 68, die 75 zur 3-1-Führung, aber Achtung, das hatten wir im anderen Halbfinale auch und es ging dann doch nochmal anders aus, als vielleicht zu dem Zeitpunkt erwartet. Aber Joe O'Connor kam direkt raus aus dem Interval, hat sich noch den fünften Frame geholt und dann ging es hin und her. Also Joe O'Connor hat sich, der ist zu einem Vorsprung gestürmt durch sein Breakbuilding in der Frühphase des Matches und hat den dann einfach aufrechterhalten. Und dann hat halt Ali Carter mal einen Frame geholt, aber da war der auch ungerührt von 96. Ja, gut, ist schön. Höchstes Break des Matches, was soll's denn? Na, da kam die 73 danach von Joe O'Connor, das reicht auch. Dann kam wieder eine 71 von Ali Carter. Also es war wirklich ein unterhaltsames Match, aber Ali Carter hatte irgendwie nicht festgestellt, dass es dann halt auch vorbei ist, wenn der Joe O'Connor nämlich 6 Frames hatte und die hatte er dann relativ bald, ne? Nämlich nach dem 9. Frame und dann war das Match auch vorbei. Also das war für Ali Carters Verhältnis eigentlich relativ sang- und klanglos, möchte ich fast sagen.
Es war auf jeden Fall ein bisschen unerwartet, dass teilweise so wenig Gegenwehr dann kam, aber auch einfach brillant, konstant und solide von Joe O'Connor. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, es ist jetzt sein zweites Finale und in dieser Woche auch irgendwie mit Ansage, also so gut wie der gespielt hat. In seinem ersten Finale Das war bei den Scottish Open 22, hat er ja sehr, sehr viel Lehrgeld beziehen müssen und Prügel kassiert von Gary Wilson. 2-9 hat er das verloren. Ich glaube, das wird morgen anders, aber auf der anderen Seite steht halt ein John Higgins, der, glaube ich, sowas von gerne diesen Titel dann jetzt endlich haben möchte nach, ich glaube, jetzt hat er 5 Finals in Folge verloren und das teilweise ja sehr bitter. Also das könnte ein echt hartes Ringen werden morgen. Also ich befürchte fast, das wird spielerisch nicht unbedingt immer das Hochklassigste werden, weil beide, glaube ich, diesen Titel wirklich, wirklich unbedingt wollen.
Wobei, ich habe jetzt auch schon wieder so viel gehört, ne, die Taschen sind ja so großzügig. Ja, da schafft ja jeder einen Century Break mit verbundenen Augen. Also da erwarte ich dann eigentlich schon auch was im Finale, wenn die Leute sich schon so aufregen. Also was ich mir tatsächlich am meisten erhoffe für das Finale, ist, dass sie irgendwo noch Leute finden, die man da hinsetzen könnte, dass die ein bisschen Snooker gucken, ja, und dass die dann vielleicht auch noch ihre Handys ausmachen. Weil das war ja auch wieder typisch heute ungefähr wichtigster Ball des Jahrhunderts, ne, zack, das Handy im wirklich unpassendsten Moment auf der ganzen Erde. Also ich finde es ein bisschen schade. Ich freue mich total jetzt auch auf Hongkong und alles. Wir hatten auch schon fantastische Turniere in China seit sozusagen der Rückkehr nach China, nach Covid. Da darf man wirklich sagen, also war teilweise wie verwandelt von den Zuschauerzahlen, von der Atmosphäre, von allem her. Aber jetzt die World Open in Yushan, ganz ehrlich, das ist so ein wie so ein schlechtes Klischee-Turnier. Ja, wenn du so zurückdenkst, ja, du ist eigentlich niemand da und dann noch die Handys und das ist irgendwie, also das macht nicht so viel Spaß zum Zugucken. Da bin ich ganz ehrlich. Also, ja, also deswegen hoffe ich auf mehr Leute im Publikum morgen zum Finale. Die beiden haben es wirklich verdient. Joe O'Connor gegen John Higgins. Ich finde es interessant, wie John Higgins in Finals jetzt interpretiert wird. Weil so wie du das jetzt auch gerade gemacht hast, ja, ne, so im Sinne von, ja, also gut, der hat jetzt 5 Finals verloren, also der will das jetzt richtig. Das macht den umso gefährlicher. Ich meine, das haben wir vor dem letzten Finale auch gesagt und vor dem davor auch. Und als er die ganze Zeit in WM-Finals war, da haben wir das dann auch immer jedes Jahr noch mehr gesagt. Irgendwie bei, ich glaube, jedem anderen Spieler würde man doch sagen, guck mal hier, Freunde der Sonne, der hat 5 Finals in Folge verloren, der kann ja gar nichts im Finale. Das muss ja klappen für Joe O'Connor. Aber irgendwie bei John Higgins macht man das nicht.
Nee, ist ja kein Jack Lisowski. Und um das jetzt auch
noch. War der überhaupt schon in 5 Finals, Christian, der Jack Lisowski?
Keine Ahnung, hat er nicht 5 in Folge gegen John Trump Neil verloren? Robertson. Ich weiß es nicht.
Achso, ja.
Naja, also das Problem für John Higgins war ja vor allem immer so ein bisschen die, na, Fitness würde ich jetzt nicht sagen, aber schon so ein bisschen die Kraft in vor allem dann ja auch Multisession-Matches und das hat ihn ja viele Finals gekostet. Wir erinnern uns an das Comeback von Mark Allen in Nordirland, ne? Ich glaube, Higgins, was hat er da geführt schon? 8-5, 8-6, irgendwas in dem Dreh. Auch bei der Tour Championship gegen Neil Robertson hat er ja so bitter verloren, 22. Also, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das morgen vielleicht nicht ganz so eine Riesenrolle spielt, weil ich habe das Gefühl gehabt, jetzt so die Woche in China, jetzt vielleicht mal abgesehen von seiner Magenverstimmung, die er dann hatte, wirkte er eigentlich relativ fit.
Ja, doch, der wirkt fit wie ein Turnschuh auf mich. Allein, was der heute durchmachen musste gegen Zach Jurity, also wie gesagt, diese ganzen Emotionen, das ist ja nochmal wie 3 Frames mehr gespielt. Also ich finde, der John Higgins hat sich eigentlich von seiner besten Seite gezeigt jetzt. Da kann man nicht meckern. Aber man weiß es wieder nicht. Wir haben es ja gestern erst besprochen, der hat einfach eine Ausfallquote und wie es jetzt morgen bei ihm läuft, müssen wir auch sehen. Ich würde mich auch für Joe O'Connor freuen. So ist ja nicht, also ein bisschen. Ich weiß es auch nicht, Christian. Ich weiß es einfach nicht.
Ich mich ja überhaupt nicht. Also, egal.
Nein, du sowieso nicht. Nee, klar. Also, das macht es halt so schwierig. Ich weiß gar nicht, wer das morgen anschauen will. Ich weiß gar nicht, wie das anschauen kann, Christian. Ob meine Emotionen das zulassen.
Ja, ob man es anschauen kann, ist ein gutes Stichwort. Kommen wir gleich zu. Aber ich habe noch einen Gedanken, müssen wir noch kurz unterbringen. Weil für Joe O'Connor geht es ja nicht nur um den ersten Titel, sondern eventuell auch noch um eine mögliche Qualifikation für die Players Championship. Da könnte er sich tatsächlich reinspielen. Beim World Grand Prix ist er nicht dabei. Aber wenn er morgen gewinnt, dann ist er unter den besten 16 der Saison auf jeden Fall. Also das steht auch noch mit im Raum. John Higgins ist da schon klar qualifiziert. Und das war eigentlich super eben, wie du gesagt hast, ja, wer will das überhaupt schauen? Manche können es auch gar nicht schauen oder müssen vielleicht ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, um es zu schauen. Wir haben das ja während des German Masters schon angesprochen, weil es dort ja rauskam, so ein bisschen als Paukenschlag. Und ja, morgen ist es offiziell, ne? Es gibt keinen Eurosport mehr in England.
Tja, also es gibt weiter Snooker-Übertragungen, auch im Grunde mit dem gleichen Personal, nur es ist halt unter einer anderen Marke, weil es geht ja um Sportrechte und das sind ja Sachen, die eigentlich wenige Leute verstehen und die ich ganz ehrlich auch gar nicht verstehen will, weil es interessiert mich eigentlich wenig. Aber was mich sehr interessiert, ist, dass sehr, sehr viele Snooker-Fans dort jetzt keinen Zugriff mehr haben auf Discovery Plus, ne, wo ja der Eurosport-Player hingewandert ist und diese ganzen Plattformen machen einen doch einfach wahnsinnig. Jedenfalls wird das jetzt sehr, sehr teuer, wenn man Snooker gucken möchte. Was waren also über 30 Pfund im Monat für Snooker? Das ist schon wirklich eine andere Ansage als mal hier 5,99 oder 6,99 für so ein Discovery Plus Abo. Also da tut mir sehr, sehr viele Fans leid. Da tut mir auch der Snookersport leid, weil im Moment gibt man sich von offizieller Seite so dem hin, dass das ja gar kein Problem ist, weil die Fans kommen einfach mit. Ja, also ob das alle machen, weiß ich nicht, ne? Und das, also das ist, ich meine, stellt euch mal vor, wir hätten jetzt Discovery Plus nicht mehr, ne? Und auch die Möglichkeit, jetzt in Deutschland mit englischem Kommentar zu gucken, die bleibt uns zum Glück erhalten, auch wenn das jetzt in Großbritannien sich verändert hat. Aber also man möchte sich das ja wirklich gar nicht mehr vorstellen, dass es diese Angebote nicht gibt für die interessierten Fans. Also das ist schon, also ist schon eine Nummer. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Natürlich auch in Bezug auf den deutschen Markt langfristig.
Ja.
Und es sind keine guten Nachrichten. Ne? Also da kann man sich jetzt natürlich freuen über das, was wir haben. Klar. Aber also mir tun wirklich die Fans in England, tut mir leid. Da werden jetzt auch schon Sachen besprochen. Hier über den Anbieter kann man jetzt in so einem gebündelten Angebot das für nur so und so viel kriegen. Oder hey, wir können uns Accounts teilen. Also, aber das ist alles sehr, sehr viel Aufwand, den bestimmt auch nicht alle Fans machen wollen. Und das Problem ist ja so ein bisschen, in dem großen Snooker-Machtgefüge ist ja das, was wir auf, zumindest auf kontinentaleuropäischer Seite, in gewisser Weise vielleicht sogar auf britischer Seite haben, sind ja die Zuschauenden. Also das haben wir ja. Wir haben ja nicht die super-duper-mega-Sponsoren. Ja, auch mit den Wettanbietern wird das ja immer dünner und schwieriger. Bei uns geht es ja um Leute, die den Spaß auch tatsächlich gucken und nicht nur so tun. Ja, und denen wird jetzt eine Chance genommen. Und da ist es nicht unbedingt klar, dass es dann mehr Leute tun werden.
Ja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation. Und wie du schon gesagt hast, ne, wir wissen zum derzeitigen Stand auch noch nicht, was das eventuell langfristig mit den Snookerrechten, also um die es uns ja dann am meisten geht, wenn es um Eurosport und so weiter geht, was das damit eventuell irgendwann für Auswirkungen haben wird. Also das ist auch möglich. In Deutschland gibt es auch TNT. Ich glaube, TNT ist jetzt das, ne, wo es dann läuft.
Genau.
Gibt es hier auch im Bezahlfernsehen. Also es ist nicht komplett aus der Luft gegriffen, dass unter Umständen auch die Sportübertragungen in Deutschland irgendwann dorthin geswitcht werden. Klar, Eurosport hat nochmal einen anderen Stellenwert in Deutschland, aber langfristig, man weiß es nicht. Und wir werden das Ganze auf jeden Fall auch beobachten. Hier bei Total Clemens, aber jetzt beobachten wir erstmal das Finale der World Open. Morgen in China, in Yushan. Über Best of 19 geht es. John Higgins gegen Joe O'Connor. Kati, dein Tipp?
Jetzt ernsthaft, Christian? Ich meine, ich heule doch hier die gesamte Sendung rum. Das kann kein Mensch mehr hören. Ich sage, ich weiß gar nicht, ob ich mir anschauen kann. Jetzt soll ich es tippen oder wie?
Christian meinte, natürlich. Wir brauchen doch. Oder du tippst einfach, du machst es so wie ich am Anfang und tippst einfach auf Joe und dann beende ich die Aufnahme. Das können wir natürlich auch gerne machen.
Ja, das ist, komm ich überhaupt nicht gekünstelt rüber, wenn ich das jetzt mache. Nee, also mein Tipp ist morgen wirklich eine große Portion Popcorn oder weil ja auch Karneval, Fasching etc. ist, ein Krapfen. Dazu Das ist mein Tipp für das Finale morgen, einfach weil man braucht Nervennahrung bei dem Ding. Also wenn man irgendwie ein Snookerherz hat, glaube ich, dann wird man morgen leiden, aber irgendwie machen wir das ja auch gerne. Ich habe mich heute Morgen auch wieder hinterfragt, dass ich Als ich Zach Surety beim Verlieren zugeguckt habe, warum ich das eigentlich gucke, noch mehr habe ich mich gefragt, warum er das freiwillig spielt. Aber das sind ja auch die Themen, die uns immer wieder bewegen im Snooker. Und ich glaube, das macht es ja auch aus, dass wir so mit Herz dabei sind. Ja, was ist denn dein Tipp, Christian?
Ja, ich gucke auf jeden Fall, wenn ich dazu komme, Joe O'Connor gegen John Higgins morgen. Und ihr verpasst hier auch nichts bei Tote Clemens. Und ja, Kathi, da du gefragt hast, mein Tipp für den Sieg morgen bei dem World Open in Yushan ist natürlich Joe.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.